Wenn du zu einem ehemaligen Neonazi gehst und über seine Vergangenheit mit ihm sprichst, erwartest du brutale Geschichten. Und irgendwann habe ich dann gefragt, sag mal Mike, was ist denn das Schlimmste, was du jenem anderen Menschen angetan hast? Und daraufhin hat er relativ schnell gesagt, kill them. Ich war so schockiert davon, ich erinnere mich da echt noch ganz genau dran an diesen Moment. Ich glaube, das war jetzt eine sehr dankbare Geschichte für eine Reporterreise. Allein dieser Moment, der am Anfang für mich bei dieser Recherche stand, nämlich ein völlig unerwartetes Mordgeständnis zu hören, mich hat das reingesogen in eine dreijährige Recherche. Also bin ich davon ausgegangen, dass das auch die Hörerinnen und Hörer reinziehen wird in einen neunteiligen Podcast.
Reporter Insights. Einblicke in große Recherchen. Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.
Hi, ich bin Paul Weinheimer. Ich bin freier Journalist und Teil des aktuellen Jahrgangs der Reportageschule Reutlingen. Die heutige Folge dreht sich um einen ehemaligen Neonazi. Bastian Berbner, Redakteur vom Zeitdossier, ist in die USA geflogen, um ihn zu treffen. Eigentlich soll es eine Geschichte darüber werden, wie ein Neonazi seinen Rassismus ablegt. Und dann gesteht der Typ vor laufendem Aufnahmegerät einen Mord. Bastian denkt erst, er hört nicht richtig. Aber er hat richtig gehört. Und es stellt sich heraus, außer Bastian weiß niemand davon. Wie geht er mit dieser völlig skurrilen Situation um? Das erzählt er uns gemeinsam mit Amrei Cohen im Podcast White – Geständnis eines Neonazis. Es ist der erste Storytelling-Podcast der Zeit. Ich spreche heute mit Bastian über seine Recherche, darüber, wie er selbst mit dieser Verantwortung umgeht, mit der Verantwortung, als einziger von dem Mord zu wissen. Und es geht um die Frage, wie man es schafft, über 9 Folgen die Spannung aufrechtzuerhalten. All das hört ihr jetzt. Ja, hey Bastian, schön, dass du heute bei uns bist. Ich habe mich echt auf das Gespräch gefreut. Und genau, wir starten einfach mal am Anfang rein, würde ich sagen. Du warst ja für die Recherche, über die wir heute reden, die hat ungefähr vor 3 Jahren begonnen, da fliegst du nach Phoenix in die USA. Und vielleicht kannst du uns einfach mal mitnehmen. Eigentlich wolltest du da ja eine andere Geschichte erzählen. Also wieso bist du da hingeflogen?
Ich hatte ein Buch geschrieben, 180 Grad Geschichten gegen den Hass. In Deutschland war das damals schon erschienen und darin geht es quasi um Feinde, die zu Freunden werden, etwas platt gesagt. Wie kann man Hass überwinden und daraus Freundschaft machen oder Zuneigung oder jedenfalls weniger Hass? Also der Hintergrund war natürlich die gesellschaftliche Polarisierung, die wir seit Jahren sehen hier in Deutschland, seit vielen Jahren und auch in anderen Ländern. Und darüber hatte ich damals ein Buch geschrieben, das dann in Amerika auf den Markt kommen sollte. Und der amerikanische Verlag hatte mich gebeten, ein neues Kapitel zu schreiben, ein neues erstes Kapitel, um quasi die amerikanischen Leserinnen und Leser mit hineinzunehmen in dieses Buch. Und dafür habe ich einen amerikanischen Fall gesucht, wo quasi genau das passiert ist, wo Menschen, von denen man eigentlich denken würde, die können auf gar keinen Fall in irgendeiner Form Freunde sein, die müssen sich hassen, die müssen Feinde sein, dann aber trotzdem Freunde werden. Und dann bin ich auf einen Fernsehbeitrag gestoßen von ABC, einem amerikanischen Fernsehsender, in dem berichtet wurde eben über Mike und Tiffany, also den weißen Neonazi, der sich angefreundet hat mit seiner schwarzen Bewährungshelferin und die dann quasi ihn rausgeholt hat aus der Szene. Er hat sein Leben geändert und ist ausgestiegen und führt heute ein besseres Leben und sie sind immer noch befreundet. So, das wusste ich und dann dachte ich, das passt perfekt. Hab mit meinem Verlag gesprochen und habe das vorgeschlagen, sagten sie, super, mach das doch. Und ich bin dann hingefahren nach Phoenix und dachte, das wird eigentlich eine relativ straighte Recherche. Ne? Also das ist ja eine Art Rekonstruktion dann, so wie mir das vorschwebte, die Ereignisse, also der Ausstieg und der Beginn der Freundschaft lagen zu dem Zeitpunkt Jahre zurück. Und ich dachte, ich rede einfach mit den beiden über diese Freundschaft, wie die gekommen ist und mache daraus mein Buchkapitel und das war's. 2-3 Tage oder so und dann fliege ich wieder zurück und schreibe das auf. Das war der Anfang. Und in diesem allerersten Gespräch, das ich dann mit Mike geführt habe, hat er dann halt diesen Mord gestanden, den er angeblich in den 90er Jahren verübt hat und für den er nie belangt wurde, der nie rausgekommen ist sozusagen. Er ist davongekommen damit. Und das hat dann die Recherche eben auf ein ganz anderes Gleis gebracht.
Ja, das ist sehr, super krass. Vielleicht kannst du da noch einmal in diesem Moment ein bisschen ranzoomen. Wie war das? Also wie ist denn das rausgerutscht oder wie kann einem sowas überhaupt rausrutschen?
Naja, wir saßen da bei ihm auf dem Sofa und haben halt über sein früheres Leben gesprochen. Er hatte sein Handy in der Hand und hat mir so Fotos gezeigt von damals, so er und seine Kumpels, überall waren so Hakenkreuzflaggen und sie haben den Hitlergruß gezeigt und mit so Sturmgewehren und so Propaganda-Videos und Fotos. Und dann habe ich halt gefragt, was habt ihr denn damals alles gemacht? So, ne? Dann hat er mir halt diverse Dinge erzählt, die echt teilweise sehr schockierend waren. Also, dass sie halt Leute verprügelt haben, also richtig massiv, dass sie im Vorbeifahren auf Menschen geschossen haben, auf Häuser geschossen haben, dass er Menschen mit einem Messer angegriffen hat, dass er auch selber angegriffen wurde, hat mir Narben gezeigt an seinem Körper, also so eine Stichwunde am Unterarm, eine Schusswunde an der Hüfte. Also es war echt heftig, was der da so alles berichtet hat aus seiner Jugendzeit. Und ich war so schockiert davon. Ich erinnere mich da echt noch ganz genau dran an diesen Moment. Wenn du zu einem ehemaligen Neonazi gehst und über seine Vergangenheit mit ihm sprichst, erwartest du brutale Geschichten. Das war bei mir auch so. Ich hatte vorher auch schon mit anderen immer noch Neonazis oder ehemaligen Neonazis in Deutschland Interviews geführt. Und das erwartest du so ein bisschen. Aber das Level an Brutalität und Grausamkeit, was Mike mir da erzählt hat, das hat mich schockiert. Und irgendwann habe ich dann gefragt, eben aus diesem Schock heraus, sag mal, Mike, was ist denn das Schlimmste, was du jenem anderen Menschen angetan hast? Und daraufhin hat er relativ schnell gesagt, kill them. So ganz leise, so dahingenuschelt. Und ich dachte, ich habe es falsch verstanden. Er hat es nicht gesagt, ich habe jemanden getötet. Und habe so nachgefragt. Und dann sagt er sagte dann gar nichts mehr. Er hat aufs Aufnahmegerät geguckt, das er in der Hand hatte. Das lief ja. So als ob er mir sagen will, ich kann das jetzt nicht nochmal sagen, es läuft ja hier gerade, ich werde aufgenommen, und hat einfach nur quasi so diese Geste gemacht, seinen Finger so an seiner Kehle entlang gezogen. Und das war für mich der Moment, wo ich realisiert habe, krass, ich habe mich offenbar nicht verhört. Er hat gerade gesagt, dass er jemanden umgebracht hat. So, das war der Moment. Irgendwie 50 Minuten oder 55 Minuten, nachdem ich ihn getroffen hatte. Ich habe dann später nochmal nachgeschaut auf der Aufnahme. Ne? Das war noch nicht eine Stunde her, dass wir überhaupt angefangen hatten zu sprechen. Und schon, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, war ihm dieses Geständnis herausgerutscht. Bis zum Ende hat mich diese Frage begleitet, wieso hat er das eigentlich gesagt? Und ich habe dann auch später oft mit ihm drüber gesprochen, immer wieder auch direkt gefragt. Und ich glaube, das war so eine Art, ich will das jetzt nicht überbewerten, aber so eine Art therapeutischer Moment, ohne dass ich mir da was anmaßen will. Ich bin kein Therapeut und kenne mich nicht aus, ich bin Journalist und Reporter. Aber ich glaube, er fühlte sich, was ja absurd ist, weil er aufgenommen wurde von einem Reporter, der gesagt hat, ich werde das veröffentlichen, was du hier machst. Aber trotzdem fühlte er sich irgendwie in einer Art geschützten Raum. Irgendwie haben wir eine Vertrauensebene gehabt, die, glaube ich, dazu geführt hat, dass er das gesagt hat.
Er kann sich auch noch ziemlich genau daran erinnern, wie dieser Mord abgelaufen ist, obwohl der ja schon länger zurückliegt. Vielleicht kannst du darauf nochmal kurz eingehen, also was er dir genau erzählt hat. Das ist jetzt so ein bisschen vorgegriffen, weil chronologisch kommt das erst ein bisschen später. Aber damit man sich so ein bisschen vorstellen kann, wie diese Situation damals abgelaufen sein soll.
Also in seiner Erinnerung hat das stattgefunden an der Straßenecke im Norden von Phoenix, der Hauptstadt von Arizona. Da ist so eine typische amerikanische Ausfallstraße, sage ich mal. Riesenstraße, vier Spuren in jede Richtung. Und das sind so Fastfood-Restaurants und irgendwelche kleinen Malls und Parkplätze und so. Und an der einen Straßenecke ist ein 7-Eleven-Laden, so ein Eckladen, der halt irgendwie 24 Stunden am Tag auf hat, 7 Tage die Woche, wo man irgendwie so nötigsten Sachen kaufen kann. Und neben diesem 7-Eleven-Laden ist so ein Apartment-Komplex. Und die Geschichte, die er dann erzählt hat, war, dass sie in diesem Apartment-Komplex, er und seine zwei Neonazi-Kumpels, mit denen er an dem Tag unterwegs war, einen schwarzen Jugendlichen gefunden haben oder aufgespürt haben, von dem sie irgendwie gehört hatten, dass ein weißes Mädchen, eine Freundin von ihm, angegraben haben soll. Und dafür wollten sie sich den quasi vorknöpfen. Und den haben sie dann da gefunden in diesen Apartments und haben ihn verfolgt. Der ist dann zu diesem 7-Eleven-Parkplatz gerannt. Und dort unter so einem Baum haben sie ihn gekriegt und Mike hat ihn dann erstochen. Die anderen beiden haben zugeguckt und er hat auf ihn eingestochen. Und sagt dann, überall sei Blut gewesen. Er hätte sich nicht mehr bewegt. Und dann sind sie abgehauen. Und am Abend hätten sie dann in den Nachrichten gehört, dass da eben ein Jugendlicher getötet worden sei und wurde die Bevölkerung um Hinweise gebeten und so weiter. Und deswegen sei dann auch klar gewesen, dass der nicht überlebt habe. Das war die erste Geschichte, die er mir erzählt hat.
Insgesamt war das ja ziemlich krass für dich. Also dieser Moment, als er dir das erzählt und du reflektierst das im Podcast, finde ich auch ziemlich gut. Vielleicht kannst du uns einmal so ein bisschen nochmal in dein Innenleben mitnehmen. Also wie fühlt sich das an, wenn einem jemand einen Mord gesteht? Was hat das in dir ausgelöst? Was waren da für Überlegungen, die da eine Rolle gespielt haben?
Naja, dazu muss ich sagen, dass das, was ich gerade ausgeführt habe, ne, also der genaue Hergang des Mordes, das wusste ich in der Situation ja noch nicht. Ich saß da bei ihm auf der Couch, ihm war das rausgerutscht oder er hat es jedenfalls gesagt. Ich war erstaunt, überrascht, auch ein bisschen überfordert in dem Moment. und habe mir die Frage gestellt, was mache ich jetzt mit dieser Information? Das Naheliegende ist ja, dass du sofort nachfragst als Journalist, was heißt denn das? Wann hast du jemanden umgebracht? Wen hast du umgebracht? Warum? Was ist da genau passiert? Die Fragen liegen ja auf der Hand. Und in meinem Kopf war aber halt sofort diese Abwägung, mache ich das oder nicht? Weil wenn ich das mache, bringe ich mich damit vielleicht in Gefahr. Ich saß da in der Wüste in Arizona, mitten im Nirgendwo in so einem Haus von einem Typen, der mir gerade Mord gestanden hat. Ich hatte das jetzt noch nicht recherchiert, aber ich habe sehr stark geahnt, dass auch in den USA Mord nicht verjährt. Von Deutschland wusste ich das. In den USA gilt das auch, das wusste ich damals noch nicht, habe es aber gedacht. Was macht der jetzt, wenn der überreist, dass er gerade einen riesen Fehler gemacht hat, indem er einem Reporter einen Mord gestanden hat, der ihn ins Gefängnis bringen kann wieder? Wahrscheinlich sein Leben lang. In Arizona gibt es auch noch die Todesstrafe und so. Das gibt dann alle möglichen Implikationen. Und ich dachte mir so, wow, wenn ich jetzt zu sehr auf dieser Geschichte rumreite, sozusagen zu viele Fragen stelle, dann wird der vielleicht checken, dass er gerade einen Fehler gemacht hat. Und das war der Grund, warum ich in diesem allerersten Gespräch nicht weiter nachgefragt habe, sondern tatsächlich das Interview so weitergeführt habe, wie ich es ursprünglich geplant hatte, nämlich halt stark über die Freundschaft zu seiner schwarzen Bewährungshelferin zu sprechen und so. Das habe ich dann auch gemacht. Und nachgefragt habe ich dann erst am nächsten Tag am Telefon. Und da hat er mir dann diese ganzen Details genannt über den Tathergang, wie ich sie jetzt gerade geschildert habe.
Genau, und du hast dann drüber nachgedacht, was machst du, und hast dir eine Kollegin dazu geholt, Amrei Cohen. Ihr habt euch dann sozusagen gemeinsam dafür entschieden, okay, wir wollen diesen Mord recherchieren, wir wollen rausfinden, was da passiert ist. Und deswegen geht es viel natürlich um diese Rekonstruktion im Podcast, aber es geht eben auch viel um Mike selbst. Und ein bisschen was haben wir jetzt schon gehört. Mich würde trotzdem nochmal interessieren, wie du ihn beschreiben würdest, so als Typen. Wer ist Mike, beziehungsweise was hat er so für Eigenschaften?
Na, ich glaube, wenn man sich so als Deutscher, der sich ein bisschen mit Amerika auskennt, so ein White Trash-Klischee vorstellt, dann ist das so ziemlich das Milieu, aus dem Mike kommt. Also der ist echt in einer sehr kaputten Familie aufgewachsen. Der Vater hat die Familie sitzen lassen, da war er 2, den hat er quasi gar nicht mehr wirklich kennengelernt. Die Mutter war dann alleine mit 4 Kindern, mit ihm und seinen 3 Geschwistern, völlig überfordert, war Alkoholikerin, hat sich durchgeschlagen mit Gelegenheitsjobs, so in Bars gearbeitet und so. Und die Kinder waren halt weitgehend auf der Straße unterwegs und sind nicht sofort, aber sehr schnell in so einem kriminellen Milieu gelandet. Also ich glaube, in Deutschland gibt es sowas gar nicht. Also wirklich so irgendwie Waffen, Drogen, sexuelle Gewalt, also alles, was man sich so vorstellen kann, war da, ich will es nicht sagen, an der Tagesordnung, aber irgendwie auch schon. So war das halt bei Mike auch. Der ist mit 12 zum ersten Mal ins Jugendgefängnis gegangen und dann immer wieder rein, raus. Ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate, und hat sich dann im Gefängnis radikalisiert, ist da quasi zum Neonazi geworden, weil halt im Gefängnis hat er andere weiße Jugendliche kennengelernt, die schon Neonazis waren, und da hat er sich quasi dann angeschlossen, dieser Gruppe, und hat sich dann so radikalisiert und hat dann on and off die nächsten knapp 17 Jahre seines Lebens im Gefängnis verbracht, bis er dann rausgekommen ist und seine schwarze Bewährungshelferin sein Leben geändert hat. Wie gesagt, aus Deutschland kenne ich so ein Milieu nicht. In Phoenix ist das sehr groß, auch immer noch. Und Mike war da mittendrin.
Genau. Was ich mich dann noch gefragt habe, ist, auf mich wirkt er wie so ein ambivalenter Typ. Also einerseits hat er diese schlimme Vergangenheit, gleichzeitig will er damit aber auch irgendwie aufräumen und will sich verändern. Das sagt er auch häufig. Und da habe ich mich gefragt, hattet ihr manchmal Sympathien Mike gegenüber, trotz seiner Vergangenheit, trotz dem, was er die ganze Zeit erzählt hat?
Klar, Mike ist ein total ambivalenter Typ. Und ich glaube, das ist ja grundsätzlich so, wenn du viel Zeit mit Menschen verbringst, dass es immer Momente der Sympathie gibt. Also ich kann mich zumindest nicht erinnern an irgendeinen Protagonisten einer Reportage, die ich geschrieben habe, oder einen Podcast, den ich gemacht habe, wo ich nie Sympathie gespürt habe mit irgendwem. Also selbst mit den bösesten Menschen gibt es, wenn man lange genug Zeit mit denen verbringt, Momente, wo man sich vielleicht sogar sympathisch ist. Und mit Mike war das natürlich auch so. Ich meine, die ganze Backstory, warum ich überhaupt mit ihm reden wollte, war ja eine durchaus sympathischer, nämlich, dass er es geschafft hat, aus der Neonazi-Szene auszusteigen, dass er jetzt mit einer schwarzen Frau gut befreundet ist, dass er bereut, was er damals gemacht hat, dass er sich auch entschuldigt dafür, was er gemacht hat, auch öffentlich auftritt mit seiner 180-Grad-Wende, die er hingelegt hat, in der Hoffnung, dass er andere inspiriert, was er tatsächlich auch tut. Also es gibt Videos von ihm, die zeigen, wie er auf Bühnen spricht, zum Beispiel beim Martin Luther King Center in Atlanta, wo dann irgendwie hunderte Menschen, vor allem schwarze Menschen, ihm zujubeln, ne, für das, was er auf der Bühne erzählt, die Tochter von Martin Luther King umarmt ihn dann da auf der Bühne und so. Also das ist an sich ja alles eine total phänomenale Geschichte, für die ich natürlich erstens großen Respekt habe. Ich glaube, es gelingt nicht vielen Menschen, so einen Meinungswandel hinzulegen und dann auch so öffentlich dazu zu stehen. Und zweitens, die ich sympathisch finde, natürlich. dann gibt es eben diese dunkle Vergangenheit. Wenn du über die mit ihm sprichst, dann kommt halt der andere Mike zum Vorschein. Und zwischen diesen beiden Polen ging das halt die ganze Zeit hin und her, auch in seiner Persönlichkeit. Er ist einfach sehr intens, sagt man auf Englisch. Mir fehlt gerade das deutsche Wort, aber er ist einfach ein sehr anstrengender Mensch. Er ist laut, er redet schnell. Man kommt oft gar nicht zu Wort, wenn man mit ihm spricht und muss wirklich so reinkrätschen und ihn unterbrechen und wenn man mal einem Gedanken wirklich folgen will und so, das ist anstrengend und das irgendwie ist Arbeit und so. Und trotzdem gibt es natürlich auch die Momente, wenn er vor einem sitzt und weint, weil er, ne, ob der Brutalität, die er anderen Menschen angetan hat, und du sitzt da und fühlst Mitleid mit ihm. Also so die ganze Bandbreite.
Voll. Also mir ging es auch so beim Hören, dass das sehr, sehr gut rübergekommen ist. Und ohne zu viel vorgreifen zu wollen, ihr, das kann man glaube ich schon sagen, leuchtet sozusagen diesen Fall wirklich aus allen Winkeln aus und habt euch sehr viel Mühe gemacht, den zu rekonstruieren. Und ich will offen lassen an der Stelle, was es mit dem Mord genau auf sich hat. Aber du hast die Frage vorher selbst schon gestellt und das machst du auch im Podcast. An einer Stelle fragst du, warum, Mike, hast du mir von diesem Mord erzählt? Und da würde ich gerne nochmal deine Vermutungen hören, die du da sozusagen an der Stelle äußerst.
Ich kann bis heute keine definitive Antwort auf diese Frage formulieren. Ich weiß es schlicht nicht. Ich kann sagen, was er mir gesagt hat, als ich ihn gefragt habe, nämlich, ich musste mein Gewissen erleichtern. Das hat so schwer auf meiner Seele gelegen, dieses Geheimnis, diesen Jungen umgebracht zu haben, dass es raus musste. Und seither fühlt sich das gut an, befreit auch ein bisschen, seit ich darüber geredet habe mit dir. Er hat auch erzählt, dass er jetzt besser schläft, dass er vorher nur schlafen konnte, wenn er irgendwie getrunken hat oder Schlaftabletten genommen hat und so, dass das jetzt alles besser geworden ist. Das ist die Antwort, die er gegeben hat. Es bleibt ja wahr, dass er sich damit in Gefahr gebracht hat. Und das habe ich dann auch immer wieder gesagt, aber ne, das ist ja alles schön und gut, aber wie war da diese Abwägung in deinem Kopf? So, klar fühlt sich das vielleicht jetzt richtig an, das dem Reporter zu erzählen. Gleichzeitig bringe ich mich damit in Gefahr. Der hat zwei kleine Kinder, Teenager-Kinder mittlerweile, die er nicht verlieren will. Der hat einen Job, der hat ein stabiles Leben. Also ne, über diese Abwägung habe ich immer wieder versucht, mit ihm zu sprechen. Da habe ich nie eine für mich zumindest befriedigende Antwort erhalten. Ich glaube, Mike ist halt einfach so ein Typ, der ist sehr impulsiv, sehr spontan. Der redet, bevor er denkt. Und das war halt, also es klingt jetzt ein bisschen platt, das so zu sagen. Und das war in dem Moment aber halt auch so. Und so richtig realisiert, was er da gesagt hat und was er angerichtet hat, hat er erst deutlich später.
Also meinst du, es war schon teilweise unbewusst, was er getan oder gesagt hat?
Zumindest nicht zu Ende gedacht.
Mhm. Naja, er wirkt auf jeden Fall oder wirkt wie ein sehr impulsiver Typ. Also das kann ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht können wir zum Handwerk springen. Mhm. Ich finde es nämlich echt krass. Also ihr schafft über 9 Folgen, das ist ja echt ein langer Podcast, die Spannung bis zum Ende aufrechtzuerhalten. Und da habe ich mich gefragt, ob du uns einen kleinen Backstage-Einblick geben kannst, was ihr euch überlegt habt dabei, damit das gelingt.
Das war tatsächlich bei dem Stoff gar nicht so schwierig, fand ich, weil Amrei und ich letztlich nur die Spannungsmomente in der Erzählung rekonstruieren mussten, die wir authentisch beim Reportieren erlebt haben. Das ist ja keine Zauberkunst, die wir gemacht haben, das ist eine klassische Reporterreise letztlich in der Erzählung. Wir haben einfach chronologisch nacherzählt, was uns geschehen ist, was wir gemacht haben und was wir herausgefunden haben. Und für uns hat sich das beim Machen schon so spannend angefühlt. Aus einem folgte immer das Nächste. So, ne? Man hat irgendwas rausgefunden, das hat Fragen aufgeworfen, also ist man losgegangen, um die zu beantworten, und die haben wiederum Fragen aufgeworfen und so weiter und so weiter. Auch in der Recherche ist nie Langeweile aufgekommen. Das ist ja immer eine gute Ausgangsbasis. Und das haben wir einfach in der Erzählung rekonstruiert. Also stark chronologisch gearbeitet, wovon ich ohnehin ein Fan bin, auch bei völlig anderen Themen und Geschichten. Ich glaube, Chronologie ist meistens ein guter Ratgeber. Jetzt haben wir hier so eine Reporter-Chronologie gemacht. Man kann natürlich auch streng chronologisch erzählen. Man hätte auch mit Mikes Kindheit anfangen können. Keine Ahnung, mit irgendeiner Anekdote von früher, die einen sofort mit in das Milieu hineingenommen hätte, in dieses White-Trash-Amerika, wie ich es vorhin beschrieben habe. Da hätte es Dutzende geeignete Geschichten und Anekdoten gegeben, die alle jetzt gar nicht im Podcast drin sind, über die man ganz schnell hätte dann den Alltag dieses kleinen Kindes Mike Kent beschreiben können und man hätte sofort verstanden, wo der herkommt, und dann hätte man chronologisch die Geschichte aufblättern können bis ins Heute. Dann wäre Tiffany, die Bewährungshelferin, irgendwann am Ende erst reingekommen. Das hätte sicherlich genauso gut funktioniert, aber ich glaube, das war jetzt eine sehr dankbare Geschichte für eine Reporterreise. Also so, ich meine, allein dieser Moment, der am Anfang für mich bei dieser Recherche stand, nämlich ein völlig unerwartetes Mordgeständnis zu hören. Mich hat das reingesogen in eine 3-jährige Recherche. Also bin ich davon ausgegangen, dass das auch die Hörerinnen und Hörer reinziehen wird in einen neunteiligen Podcast.
Auf jeden Fall, es hat funktioniert. War dann dieser Wendepunkt, als er dir den Mord gestanden hat, war das auch der Moment, wo du wusstest, okay, das wird was Größeres, das kann man als großen Podcast aufziehen?
So definitiv noch nicht, aber es war natürlich sofort der Gedanke, was macht man jetzt damit? Da haben wir uns ja auch dann wochenlang mit rumgequält mit dieser Frage. Und als wir dann entschieden haben, wir recherchieren den Fall selbst, war noch nicht sofort die Frage, wie erzählen wir es dann am Ende? Auch in welchem Genre erzählen wir es, in welchem Medium erzählen wir es, Print oder Podcast oder was auch immer. Sondern es war tatsächlich erstmal eine Recherchefrage. Dadurch, dass ich aber den Originalmoment, also das Geständnis auf Tape hatte, auf einem Aufnahmegerät hatte, lag für mich zumindest als Podcast-affiner Journalist. Ich habe vorher schon 2 Storytelling-Podcasts gemacht und denke das quasi mittlerweile einfach immer mit als Möglichkeit, lag das schon sehr auf der Hand, in die Richtung zu denken. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat es dann schon noch so ein halbes Jahr gedauert und die nächste Recherchereise hat es dann noch gedauert, bis wir dann gemerkt haben, okay, diese Leute sind auch im O-Ton, im Audio so gut. Mit diese Leute meine ich einfach die Menschen, die ich dann in der Recherche interviewt habe, ne, die teilweise auch aus diesem Milieu kommen, das ich vorhin beschrieben habe von Mike, teilweise aber auch aus ganz anderen Milieus. Und so nach der ersten großen Recherchereise habe ich das Material gesichtet und habe gemerkt, das sind so gute Erzähler, da sind so gute O-Töne drin. Durchs Zuhören allein wird man an diesen Ort transportiert. Das wäre jetzt eigentlich verschenkt, das nicht als Podcast zu erzählen. Und das haben wir dann gemacht.
Du hast ja gerade selbst schon gesagt, dass du Audio immer mitdenkst. Und mir ist aufgefallen, dass an einigen Stellen das Band, also die Aufnahme, schon läuft. Zum Beispiel rufst du einmal Mike aus dem Auto an und da läuft die Aufnahme quasi schon, bevor du ihn so ans Telefon bekommst. Da wäre so eine Frage, wie läuft das ab? Lässt man das dann im Nachhinein einfach autorisieren oder muss man das überhaupt nicht tun?
Ich hatte das Glück, dass diese Geschichte in Arizona spielt. Da muss man das nicht tun. Arizona ist ein sogenannter One-Party-State. Das heißt, es reicht, wenn eine Partei zustimmt einer Aufnahme. Diese Partei bist dann halt im Zweifel du als der Reporter. In Deutschland wäre das so nicht möglich gewesen. Ne? In Deutschland hätte man die Leute anrufen müssen und dann am Anfang des Telefonats sagen müssen, so, ich würde jetzt übrigens gerne ein Aufnahmegerät einstellen. Ist das okay für dich? Ja, und dann stellt man es ein und so, ne? Dann hast du natürlich diese Begrüßungsszene nicht und so, es ist ein bisschen weniger direkt und so weiter, geht aber auch. In Arizona ist das zum Glück nicht der Fall. Für die Recherche war das von Vorteil, weil ich halt wirklich in so mir noch fremde Reportersituationen hineingehen konnte mit einem laufenden Aufnahmegerät.
Die Hürde.
Genau, Bastian, du hast ja selber gesagt, dass ihr bei der Recherche auch öfter mal in Sackgassen gelaufen seid. Und da wollten wir wissen, gab es da einen Moment, wo ihr wirklich dachtet, okay, wir schmeißen hin, jetzt müssen wir die Recherche abbrechen?
Also der Gedanke war manchmal da, das stimmt. Einige dieser Sackgassen waren wirklich frustrierend. Also wenn ich mich zurückerinnere, als wir den vermeintlichen Mittäter gefunden hatten, ein Augenzeuge quasi, ne? So ein Nazi-Kumpel von Mike damals. Und da haben wir stark dran gearbeitet, ihn zum Reden zu bringen. Und dann war irgendwann klar, der wird nichts sagen. Der wird nie mit uns sprechen. Das waren so Momente, wo man dachte, okay, man weiß, da gibt es diese Menschen da draußen, man weiß, wo sie sind, man weiß, wie man sie erreichen kann und trotzdem kriegt man sie nicht zum Reden. Das war sehr frustrierend. Wir haben am Ende so eine forensische Analyse noch gemacht, die auch ohne Ergebnis blieb. Das war frustrierend. Also es gab solche Momente. Hat das dazu geführt, dass wir ernsthaft darüber nachgedacht haben, die Recherche abzubrechen? Nicht wirklich. Ich glaube, diese Gedanken waren immer schnell weg, einfach weil wir so stark wissen wollten, was jetzt wirklich passiert ist. Also wir haben das jetzt ja quasi ausgelassen und nicht erzählt, aber dieser Fall hat einfach noch ein paar Umdrehungen, Komplexität dazu gewonnen im Laufe der Recherche und es wurde immer, ja, mysteriöser, sage ich mal. Und wir wollten einfach am Ende wissen, was passiert ist.
Der Rausschmeißer.
Du bist Mike ja ziemlich nah oder ihr beide seid Mike ziemlich nah gekommen während der Recherche. Da habe ich mich gefragt, wie schafft man das, dass man gut eine Grenze zieht zum Protagonisten oder zur Protagonistin? Gleichzeitig ihr aber nah genug kommt, damit man so eine intensive und auch ja nah erzählte Reportage machen kann. Hast du da vielleicht einen Tipp?
Ich glaube, die Antwort auf beide Elemente der Frage, wie schafft man die Nähe und wie schafft man dann wieder die Distanz, ist eigentlich die gleiche, nämlich Zeit. Du musst dir Zeit lassen bei so einer Geschichte und die Zeit wird in erster Linie dazu führen, überhaupt Nähe aufzubauen. Also je mehr Zeit, das ist jetzt banal, das ist bei jeder Recherche so, aber je mehr Zeit du mit einem Protagonisten oder einer Protagonistin verbringst, desto mehr wird man in der Regel ein Vertrauensverhältnis aufbauen, wenn man nicht irgendwie was falsch macht und sich näher kommen. Dann ist es aber eben genauso wichtig, zurückzukommen nach der Recherche und nicht sofort alles aufzuschreiben, sondern ein bisschen Zeit vergehen zu lassen. Vielleicht, man kann auch direkt schreiben und dann aber es halt liegen lassen und nochmal drüber nachdenken. Und weil natürlich ist es so, dass du am Ende einer intensiven Recherchereise, jetzt in unserem Fall, vielleicht zu nah dran bist am Protagonisten. Das, glaube ich, liegt so ein bisschen in der Natur der Sache fast. Insofern bin ich ein Fan davon, dann wirklich 3 Schritte zurückzutreten und selber drüber nachzudenken. Beim Schreiben denkt man ja ohnehin auch immer viel dann drüber nach. Gleichzeitig aber auch in den Austausch zu gehen mit Kollegen, Kolleginnen und Kollegen. Bei mir war das jetzt quasi eingebaut mit Amrei. Wir haben uns ja sowieso ständig darüber unterhalten. Ich war ja der Einzige, der das Geständnis gehört hat. Und Amrei ist dann erst dazugekommen. Das heißt, am Anfang hatte sie so eine natürliche Rolle, dass sie quasi diese von außen kommenden Fragen gestellt hat. Bist du wirklich sicher, dass er die Wahrheit sagt? Ne? All diese Fragen, die sozusagen gute Redakteure stellen, Redakteurinnen, die hat Amrei am Anfang gestellt. Und irgendwann ist sie dann natürlich auch reingesogen worden in die Recherche und dann haben sie andere gestellt. Wir haben ja ein Team gehabt bei der Zeit, mit denen wir uns da ausgetauscht haben. Um es kurz zu machen, ich glaube, diesen Gesprächen Zeit zu geben und diesen Gedanken, die man selber hat, Zeit zu geben, das schafft am Ende wieder die Distanz zum Protagonisten, die man gespürt hat, während man da war. Also bei uns sind von der letzten Recherchereise bis zur Publikation, glaube ich, 8 Monate vergangen, wenn ich das jetzt gerade richtig überreiße. Das sind die 8 Monate des Schreibens und Umschreibens und Schneidens und Umschneidens. Und in der Zeit entsteht meiner Meinung nach die nötige Distanz wieder.
Ich hätte noch eine Frage zum Schluss. Und zwar, gab es eigentlich von Mike Feedback nach der Recherche?
Nein. Ich habe auf meinen letzten Brief, beendet ja auch der Podcast, den ich ihm eingeworfen habe, eine kurze WhatsApp von ihm bekommen, die endet mit dem Satz, ich hätte nie mit dir sprechen sollen. Und seitdem habe ich nie wieder was von ihm gehört.
Krass, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ja, lieber Bastian, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ist echt eine intensive und spannende Recherche. Und wir können den Podcast nur empfehlen. Vielen Dank dir.
Ja, danke dir.
Das war Bastian Werbner über seinen Podcast White, Geständnis eines Neonazis. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie es ist, als Journalist selbst Teil der Geschichte zu werden. Besonders spannend fand ich, wie ambivalent ein Protagonist sein kann. Eben auch ein ehemaliger Neonazi. Und damit die verbundene Frage, wie nah muss man jemandem kommen und gleichzeitig, wie schafft man es, genügend Abstand zu halten? Damit sind wir am Ende angelangt. In 2 Wochen geht es weiter mit Reporter Insights. Hört gern wieder rein. Ihr findet uns auf allen Podcast-Plattformen und wenn ihr mögt, lasst gerne ein Abo da. Das hilft uns, gefunden zu werden. Feedback könnt ihr uns einfach auf der Instagram-Seite hinterlassen oder der Reportageschule schreiben. Und auch darüber freuen wir uns. Tschüss und bis bald.